ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause, mittlerweile Folge 44. Hallo nach Aachen, hallo Chris.
Hallo Jochen.
Der Titel dieser Folge, das sind ja deine Titel, die du immer ausdenkst, heißt Geniales Infotainment. Das beschreibt dich natürlich in erster Linie sowieso schon mal, aber heute hast du jemanden mitgebracht, der der im Prinzip auch zu diesem Titel passt. Ne? Wie habt ihr euch kennengelernt, du und dein Kollege hier?
Wir haben heute den Oscar Kettenis zu Gast. Und der hat nämlich auch noch einen Tee mitgebracht. Das ist genitales Infotainment, was er mitgebracht hat.
Stimmt.
Ja.
Man sollte den Titel auch genau lesen, ne?
Genau. Aber das ist auch auf seinem Instagram-Account, das Tee ist angeklammert. Also ist wirklich auch geniales Infotainment, was er da macht. Und so bin ich auch letztlich darauf gekommen, ihn mal einzuladen. Wir haben uns kennengelernt vor ein paar Jahren bei einer Vorbereitung für einen Halbmarathon in Köln. Da standen wir irgendwie bei so einem Trainingslauf nebeneinander und haben dann irgendwie erzählt, dass wir beide Urologen sind. Und ja, dann sind wir damals, das ist schon 7, 8 Jahre her.
Ja, bestimmt.
Sind wir da in Halbmarathon.
Sind wir warm geworden,
ne? Genau. Und dann habe ich ihn jetzt über Instagram wiedergefunden. Also erstmal, hallo Oskar.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ihr sitzt jetzt zur Erklärung, der Hörer hat jetzt kein Bild, ich sehe euch, aber ihr sitzt jetzt bei dir im großen Büro in Aachen zusammen, ne? Das heißt, ihr sitzt in deinem Raum, genau.
Im Pinkelpausenstudio,
genau. Ja, genau. Ich bin auch übrigens schon geimpft.
Ja, ja, also für alle Hörer, die jetzt direkt, ne, also Oskar ist geimpft und ich habe hier Tests liegen, wird regelmäßig getestet, habe keinen Kontakt zur Außenwelt, wir sind hier Corona-konform unterwegs.
Ja. Oskar, was machst du beruflich im Moment?
Im Moment arbeite ich in der Chirurgie. Das ist ja bei mir eben diese Zwitter-Situation, die ich habe. Ich bin eben Facharzt für Urologie. Das war mir aber über die Jahre dann manchmal auch ein bisschen zu langweilig geworden und bin dann tatsächlich zwischen den Fächern immer ein bisschen hin und her gesprungen. Und aktuell tatsächlich in der Chirurgie, weil ich da noch meinen Facharzt, die Prüfung ist im April, voraussichtlich dann noch den Facharzt für Allgemeinchirurgie neben dem Facharzt für Urologie dann beenden will.
Also muss ich mal kurz einhaken, ne? Urologie zu langweilig, ja. Also da müssen wir eigentlich das Gespräch abbrechen an dieser Stelle.
Oder
nicht auf Gegenliebe fällt.
Oder wir verweisen einfach auf 43 erfolgreiche Pinkelpausenfolgen zum Nachhören, ne? Nachsitzen sozusagen.
Also, genau, also langweilig ist das auf keinen Fall, aber sicherlich gibt es einen Grund, das kannst du ja mal kurz erklären, warum du dich jetzt auch noch der Chirurgie verschrieben hast.
Genau, also es ist es war eher tatsächlich Zufall. Ich wollte, das war auch natürlich ein bisschen spaßig gemeint, mit die Urologie ist schon ein sehr interessantes und vor allem vielfältiges Fach, aber es war so, dass ich auch mal was anderes sehen wollte während der Ausbildung. Man kann in der Medizin es auch so machen, wenn man einen Facharzt macht, kann man auch mal 1 oder 1,5 Jahre oder auch mal länger in einen anderen Facharzt reinschauen und sich von der anderen Zeit dann Sachen anrechnen lassen. Und das war hier auch möglich. Und dann habe ich mir gedacht, nach 2,5 Jahren, nachdem ich meine Doktorarbeit beendet hatte, bei der ersten Stelle, dass ich dann nochmal einfach ein ganz anderes Thema mir anschaue, dass ich nicht so ein Schmalspur-Urologe werde und auch mal, wie gesagt, die Chirurgie mal mitnehme und bin dann dort gelandet und habe aber auch auf diesem Weg dann die Proktologie für mich entdeckt. Das ist, um das kurz zu erklären, das handelt sich um die letzten 20 Zentimeter, bevor es aus dem Darm rausgeht. Also auch eine schöne Ecke des Körpers.
Eine schöne Ecke des Körpers, wunderbar beschrieben. Ich bin gerade auf deinem Instagram-Account, da bist du ja sehr umtriebig. Da postest du regelmäßig unter Dr. O untenrum.
Ja.
Genitales Infotainment. Kannst du ganz kurz beschreiben, wie es dazu kam und was die Follower da zu sehen bekommen bei dir?
Ja, es kam dazu, dass das war ganz lustig. Also ich bin natürlich war mir klar, dass es auch neben der Normalmedizin irgendwie ein Feld für Leute gibt, die sich da die sich für diese Themen, gerade Urologe, Proktologe, dafür interessieren. Das habe ich vor allem gemerkt im privaten Umfeld. Klar, wenn man dann auf Partys ist und dann ein, zwei Bierchen getrunken hat, das habe ich auch hier bei der Pinkelpause schon häufig gehört. Das ist ja immer, wenn Urologen irgendwo auftauchen auf einer Party, das sind natürlich die Geschichtenerzähler. Ne? Und ich habe da natürlich dann auch noch neben der Urologie auch noch die Proktologie, also direkt zwei Themen. Habe also gemerkt, dass das auf große Gegenliebe gestoßen ist und auch im weiteren Bekanntenkreis. Viele sagen natürlich dann erstmal, bar, was machst du denn da? Aber wenn man ein, zwei Bierchen drin hat, dann kommen die Leute. Ne? Und ich sage auch immer, wenn man, sag mal, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, wenn man nicht
pinkelt. Hier darfst du alles sagen.
Ja, alles klar. Wenn man nicht pinkelt und nicht scheißen kann, dann hat man wirklich ein Problem und dann geht man zu dem Arzt. Und ich decke dann beides ab. Und das, also ist mir aufgefallen, dass das viele Leute einmal interessiert und auch viele Fragen da herrschen, weil das auch natürlich eine schambehaftete Felder sind der Medizin, wo die Leute sich nicht trauen, viel zu fragen. Und dann war ich auf einer Familienfeier und da war im Familienkreis eine Freundin, die war Influencerin und die hatte da zu der Zeit schon 120.000 Follower und hat sich da komplett selber durchfinanziert und das fand ich doch beeindruckend und dann bin ich mal diesem Instagram-Kosmos beigetreten und habe mal geguckt, was da so geht.
Also die Liebe für den Vordereingang, die kann ich ja nachvollziehen, aber das mit dem Hintereingang, das musst du mir tatsächlich nochmal erklären. Weil ich erinnere mich so, ich habe ja auch ein Jahr Chirurgie machen müssen in meiner Zeit und da waren so ein paar Hämorrhoiden-OPs zum Beispiel. Es ist ja sonst in der Chirurgie immer so, man trennt ja sauber, immer ganz streng von schmutzig. Ja. Ja, also wenn man operiert und es blutet, dann versucht man ja möglichst alle Bakterien weit, weit weg zu stoßen. Aber in dem Bereich, da operiert man und kreuz und quer, es passiert trotzdem nichts. Also in der Regel infiziert sich da auch nichts. Nee. Und aber trotzdem hat mich das immer, da war für mich so eine Schwelle, dass also Blut und Stuhl da miteinander in Kontakt kommen, das war für mich irgendwie so unvorstellbar in meiner bisherigen medizinischen Karriere. Und da habe ich mich aus dem Feld auch wieder schnell zurückgezogen.
Ja, nachvollziehbar, ne? Ja. Aber wo du jetzt sagst, dass der Urologe sich da gar nicht so sehr mit auskennt. Ich meine, der steckt ja schon häufig den Finger in den Po. Stichwort Hafenrundfahrt und von daher, es hat sich sehr auch dann so ergeben. Und ich hatte dann natürlich auch überlegt, wenn man jetzt schon zwischen diesen beiden Welten hin und her hüpft, wie kann man das am besten kombinieren? Und dann habe ich auch so ein bisschen meinen Mentor da getroffen, der hat mir, der die Proktologie gemacht hat. Ich bin dann auch in die Proktologie reinrotiert, also dass man auch mal ein halbes Jahr dort mit als Assistent hilft. Und dann ist mir eben aufgefallen, dass das ja wirklich der Themenbereich ist, der diese beiden Felder sehr eng verknüpft. Einfach der Urologe steckt den Finger rein und der Proktologe macht dasselbe und auch der Proktologe fühlt sehr viel. Ne?
Da muss ich direkt mal einhaken. Vielleicht macht es den Proktologen einfach Spaß, ne? Und den Urologen nicht.
Meinst du, hat das Hobby zum Beruf gemacht, meinst
du? Naja, ich merke beim Chris so eine sehr ablehnende Haltung, aber vielleicht kann man sich da trotzdem als Arzt dann öffnen. Ich muss ja sagen, ich war ja auch mal beim Proktologen, ich als Patient. Es ist schon noch eine größere Überwindung, als zum Urologen beim ersten Mal zumindest zu gehen. Ja. Interessant war das, weil ich hatte früher auch in Hamburg-1 so eine Fernsehsendung, so eine Frühsendung moderiert und der kannte mich daher aus vom Hamburg-1-Fernsehen. Und dann sprach der so, wollen Sie denn beim nächsten Mal nicht den Hintereingang nehmen? Ich so, hä, wieso denn? Ja, vielleicht, damit die Leute Sie hier nicht sehen. Erstmal bin ich kein Promi und zweitens ist es doch hier ein Arzt. Also selbst.
Er meinte mit Hintereingang vom Haus.
Vielleicht meinte er was anderes, ja. Aber er vielleicht habe ich das ausgestrahlt, aber er wollte mich irgendwie in Schutz nehmen und in eine für mich angenehmere Umgebung befördern, irgendwie, hatte ich so das Gefühl, ja.
Und seitdem gehst du jede Woche.
Seitdem gehe ich jede Woche.
Empathisch. Aber Oskar, du bist ja sowohl im Krankenhaus mit dem Auspuff beschäftigt, als auch in einer Praxis. Also richtig. Machst so 50-50?
Ne? Ja, mehr oder weniger, genau.
Genau.
Ja.
Und was kommt denn da so an Krankheitsbildern so auf dich zu? Was ist die Proktologie so im Alltag, also im Krankenhaus und in der Praxis?
Ja, also in der im Alltag ist es wirklich, das sind die, vor allem die Hämorrhoiden, das ist ein Thema, das ist ja so diese Volkskrankheit, man die Leute denken ja auch, Hämorrhoiden ist eine Erkrankung. Das ist es ja in dem Sinne nicht. Es ist ja nur, wenn die zu groß sind. Jeder Mensch hat Hämorrhoiden. Und die sind auch ganz wichtig, dass wir die haben. Die machen im Endeffekt die Feinabdichtung im Hintern, sodass wir uns nicht immer wieder, sag mal, Furz entfleucht oder wir ein Stuhlschmieren haben, was dann rausgeht, dass man so eine Bremsspur in der Unterhose hat. Also die Hämorrhoiden sind wichtig und keine Erkrankung, aber wenn sie größer werden, dann dichten sie eben nicht mehr so perfekt ab, wie es sein soll. Und das ist eben schon eine Volkskrankheit. Das ist ernährungsbedingt ein großes Thema, aber auch, sagen wir, die Leute sind zu dick, pressen viel, machen aber auch mittlerweile auch viel Sport in dem Bereich, so Gewichtheben und sowas, was auch viel Druck auf den Beckenboden also lastet. Und das ist schon, oder wir sitzen auch viel zu viel. Das sind natürlich Probleme, die die Hämorrhoidenvergrößerung bedingen. Das ist ein großes Thema. Dann gibt es auch, das verwechseln auch viele Leute am Analrand. Das nennt sich eine Perianalvenenthrombose. Da ist mehr oder weniger, wie ich vergleiche das für die Leute immer so, wenn so ein Gefäß im Auge platzt, dann ist da auch so ein gewisses Platzen am Afterrand und dann hat man eine schmerzhafte Schwellung und so eine Thrombose. Das ist jetzt nicht so eine gefährliche Thrombose wie im Bein. Davon ist das weit entfernt, aber dann hat man da auch eine schmerzhafte Schwellung und die gilt es dann auch zu therapieren. Man kann Schleimhauteinrisse haben, die wirklich wehtun. Also da gibt es schon ein Kessel Buntes.
Und wie weit gehst du rein? Also wo hört dein Arbeitsbereich auf sozusagen? Also außenrum ist klar.
Ja.
Ja, und dann gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Da bist du auch noch zugange.
Ja, richtig. Bis 20 Zentimeter. Man hat dann einmal das Proktoskop, da guckt man nur in den, sagen wir, Analkanal. Das sind so die letzten, also der Analkanal sind so 4 Zentimeter vom Ausgang nach innen. Da guckt man so mit diesem Proktoskop, da schaut man rein, da guckt man sich die letzten 6 bis 7 Zentimeter etwa an. Und dann gibt es noch das Rektoskop, weil über dem Analkanal ist das Rektum, das ist so die der Auffangbereich für den Stuhlgang. Da ist so eine, man nennt das Ampulle, die füllt sich dann irgendwann mit Stuhlgang und wenn die eine gewisse Dehnung erreicht hat, kommt das auf Dehnungsrezeptoren und dann muss man eben auf die Toilette. Und das sind so bei 20 Zentimetern und da schaut man mit diesem Rektoskop, schaut man auch noch bis in die Tiefe dort rein, ja.
Und das muss man dann nehmen, wenn da zum Beispiel auch, ja, du wusstest, dass diese Frage kommt, wenn da auch Fremdkörper verschwunden sind.
Ja. Ja,
da kommt natürlich immer die Frage, was war denn so das Aufregendste, was du da jemals gefunden
hast? Das Aufregendste, worauf die Leute gefallen sind, musst du fragen.
Ja, genau, die rutschen natürlich meistens aus, nackt. Ganz blöde Geschichte, ja.
Klassiker. Also, ja.
Wir wollen uns nicht lustig machen. Das sind ja auch ernste Angelegenheiten, muss man sagen.
Ja, außerdem ist es ja auch so ein bisschen abgedroschen, weil es wird ja immer nach den Fremdkörpern gefragt, die man sich irgendwo trotzdem erzählt.
Ich erzähle es. Also es sind natürlich Dildos in verschiedenen Variationen, auch mal ein Delfin dabei. Aber zum Beispiel, also was ich schon ganz lustig fand, das war mal die die eine Billardkugel, ne? Ich glaube, die rote 9 oder sowas.
Also, und wie kriegt man die raus?
Das ist schwierig.
Das ist schwierig. Weil
das ist,
da hast du ja keinen Anpack.
Richtig.
Ich würde sagen, saugen, raussaugen vielleicht? Mit so einer Saugglocke?
Saugglockengeburt. Kann man versuchen, dann muss man tatsächlich im Krankenhaus die Gynäkologen nach der Sauglocke fragen. Dann wundern die sich natürlich auch. Die finden das natürlich auch nicht so toll, dass man dann in den falschen Eingang geht.
Wir haben schon Hausmeister gerufen, um Sachen zu entfernen.
Ja, natürlich. Ja, die Kockringe, ne?
Die flexen ganz gerne mal auf.
Und also ich habe es aber tatsächlich zum Beispiel diese oder das waren so Lustkugeln, die auch in der Größe ungefähr von einer Billardkugel waren. Das waren 2 hintereinander. Es war tatsächlich so, dass ich dann mit meiner man kann sich schon vorstellen, dass bei solchen Analspielen und die sind da weise ich auch tatsächlich auch immer drauf hin. Das ist wirklich völlig normal. Das ist nichts. Das ist keine abnormale Neigung. Wenn man das macht dann und man Spaß daran hat, dann ist es völlig in Ordnung. Nur meistens sind natürlich dann auch diese Anusse oder ich weiß gar nicht, die Mehrzahl Anus? Ja, jedenfalls die sind
Kaktusse.
Dann Kaktusse. Ja,
Anusse, ja, Anusse. Ja, klar.
Ja, perfekt. Die sind dann meistens natürlich auch
Anähen.
Ja, Anäarum vom Lateinischen. Die sind natürlich dann schon auch noch weiter recht gedehnt und es ist dann tatsächlich so, dass ich dann mit meiner ganzen Faust dann auch da reingegangen bin und mir die erste Kugel geschnappt habe und dann gezogen habe. Und die erste habe ich
tatsächlich... Moment mal, Moment mal, du hast gerade eben von einer Kugel gesprochen, da waren da mehrere plötzlich drin.
Da waren 2 drin, ja.
Okay.
Und die zweite war aber tatsächlich, das war dann auch eine ganz lustige Sache, die war dann etwas größer und dann bin ich, als ich dann, man kann sich vorstellen, mit der Faust kommt man rein, aber dann umfasst man ja innen drin noch einen Gegenstand. Und wenn man den dann natürlich umfasst und rauszieht,
wird's ja noch größer.
Ging bei der ersten Kugel, aber die zweite war eben größer, dadurch war natürlich mein Umfang.
Das war die weiße. Das war die weiße Kugel
wahrscheinlich. Ja, wirklich. Und dann habe ich mir tatsächlich eine Kollegin kommen lassen, die dann eine kleinere Hand hatte und die hat dann diese zweite Kugel umfasst und die hat sie dann auch so rausbekommen. Also wir haben den Patienten geheilt.
Fachärztin für Billardkugel-Extraktion. Ja. Ja.
Es sind Bilder in meinem Kopf. Ich möchte gerne noch einmal nachfragen dürfen.
Ja.
Nochmal der Hinweis, wir wollen das ja nicht ins Lächerliche ziehen, aber das sind ja Fälle, die gibt es einfach. Wie gefährlich kann denn sowas grundsätzlich sein? Es kann ja auch sein, dass der vor Scham jetzt erstmal nicht zum Krankenhaus ins Krankenhaus geht oder so. Was kann man damit für Folgen haben?
Also das, da sprichst du wirklich was absolut Richtiges an. Das kann Darmverschluss, also das kann mehrere Sachen machen. Das kann vor allem auch einen Darmverschluss also auslösen, denn dadurch, dass man natürlich dann ein Hindernis dort hat, kann natürlich der Stuhlgang da nicht mehr wirklich dran vorbei, staut sich dann und dann hat man einen Darmverschluss. Und das, wir haben aber auch tatsächlich auch einen Patienten gehabt, der hat sich zum Beispiel so einen großen Dildo anal eingeführt. Das machen tatsächlich, das Verhältnis von Männern und Frauen ist 37:1. Naja, mhm. Also das gibt die Literatur her, das habe ich nachgeforscht. Dieser Dildo war wirklich so groß, der hatte einen Durchmesser von einem Bierdeckel und war auch dementsprechend auch in der Länge sehr groß. Den haben wir so nicht rausbekommen. Den mussten wir tatsächlich den Bauch aufschneiden, ne? Und den Darm eröffnen und diesen Dildo dann dort so rausholen. Ne? Das ist auch schon mal eine Zeit lang auch in einen künstlichen Darmausgang gelandet. Also dass man den dann, als man dann, sagen wir, also man kann sich auch zusätzlich dann auch am Darm natürlich verletzen mit so großen Sachen, die man einführt. Und wenn das dann dort verletzt ist und entzündet ist, dann muss man den Patienten auch erstmal um diese Nahtverbindung heilen zu lassen, davor einen künstlichen Darmausgang vorschalten.
Das heißt, darf ich da nochmal nachfragen, Chris? Ja. Ich weiß, du kommst mit. Ich habe aber so viele Fragen gerade zu dir. Also, ich habe zwei Fragen. Erstmal.
Ich muss atmen. Ich bin mit Atmen beschäftigt.
Erstmal. Wenn die Billardkugeln, ich bin jetzt nochmal zu den Billardkugeln. Wenn die Billardkugeln reingehen, stelle ich mir doch die Frage, warum gehen sie erstmal nicht mehr raus? Weil das wäre jetzt für mich logisch, wenn man drückt, dann gehen sie raus. Und zweitens, haben die Patienten so einen innerlichen, ich sag mal, Lustwillen, dass sie sich immer steigern müssen, weil das, also ich kann mir ja vorstellen, dass man dann wahrscheinlich anfängt mit irgendwas Kleinem und dann wird es immer größer, warum eigentlich? Also das ist doch gefährlich.
Vielleicht zur Frage 1, man hat zwei Schließmuskeln, einen Schließmuskel, den man willkürlich öffnen und auslösen kann und einen Schließmuskel, den man eben willentlich nicht auslösen kann. Und der zieht sich dann schon auch wieder so zusammen, dass dann auch ein gewisser Unterdruck entsteht, dass sich dann auch dieses Gerät, was man auch immer man sich eingeführt hat, auch weiter noch nach innen gezogen wird. Und es ist ja auch so diese Analplugs, die man ja, die ja auch jeder im Endeffekt kennt. Man weiß ja, was ein Analplug ist. Die haben alle ja immer im Prinzip nochmal so eine sich ausweitende Basis. Ja, komm. So eine ausweitende Basis, die dann eben verhindert, dass dann eben dieses Gerät dann wirklich tiefer reinrutscht. Aber zum Beispiel natürlich so eine Kugel ist dafür auch nicht unbedingt eben vorgesehen und hat das nicht. Und zweiten Frage. Es ist natürlich so, wenn man das ist auch, das sind ne, Muskeln und wenn die natürlich regelhaft gedehnt werden, dann kann man auch immer größere Objekte in sich aufnehmen. Ne? Das geht schon.
Okay.
Das ist auch durchaus ein Lustgewinn, ja.
Wenn wir den Themenblock jetzt kurz
abschließen. Ja, machen wir mal einen Haken dran, ne?
Vielleicht, aber vielleicht noch mit einem kleinen Sicherheitshinweis. Also was empfiehlst du denn, das zu lassen? Oder gibt es da irgendwelche, sei mal unsere Stewardess für den Anal-Fremdkörper?
Also nicht lassen, wenn man da Spaß dran hat, ist das völlig in Ordnung. Das ist auch, also gerade auch der Analverkehr, erfreut sich auch immer einer immer größeren Beliebtheit, gerade in der jungen Generation, also auch in der heterosexuellen Welt. Man rechnet das ja jetzt irgendwie hauptsächlich immer der homosexuellen Welt zu, aber das ist mittlerweile gar nicht mal so sehr verbreitet. Das merke ich auch in der Praxis, da werde ich auch von älteren Frauen, die jetzt auch mal einen neuen Partner haben, da sind wir auch heutzutage, passiert das ja häufiger mal, dass man sich nicht scheiden lässt oder dass man mal wechselt und dann will der neue Partner auf einmal Analverkehr haben. Das ist, dann spricht man auch tatsächlich mit Patienten eigentlich eher eine Anleitung mal durch, wie es mit dem Analverkehr oder eben ja analen Spielen, wie man sich da verhalten soll. Und da habe ich tatsächlich auch ein Video gemacht, auf YouTube gibt's das. Na, ideal anal heißt das, also muss man dann Doktor untenrum, ideal anal. Das mache ich mit Studenten zusammen.
Wissenswertes zum Verkehr, genau.
Mhm. Ja, genau, ganz ja. genau.
Bei Mediclips ist der Kanal.
Mediclips, ne? Mhm. Richtig, genau. Das mache ich mit Studenten zusammen. Medizinische Themen. Ich mache dann eben diesen Doktor untenrum Bereich. Und da gebe ich dann Anleitung, wie man es macht. Also wenn man das jetzt kurz zusammenfasst, ist es eben natürlich so, dass man das natürlich, wie gesagt, das sind Muskeln, die muss man genauso wie wenn man Sport macht, dehnen und aufwärmen. Das ist im Prinzip so ein bisschen das Vorspiel, das kann man dann einbringen. Dann sollte man natürlich dann verschiedene Dehnungs, also man sollte nicht direkt mit dem Größten oder dann, wenn es jetzt sich um den Penis handelt, direkt mit dem Penis anfangen, sondern es gibt tatsächlich so Analplugs in aufsteigender Reihenfolge, die kann man sogar in der Apotheke kaufen. Die haben auch durchaus einen therapeutischen Hintergrund, kann man aber wie gesagt auch im Sexshop kaufen oder sich online bestellen und dann kann man natürlich das erstmal mit verschiedenen aufsteigenden Größen vordehnen. Dann sollte man viel Gleitgel benutzen, unbedingt auf Wasserbasis. Das ist also nicht nur Spucke, das trocknet viel zu schnell aus. Gleitgel auf Wasserbasis, ganz wichtig. Und dann kann man natürlich den Verkehr haben und dann muss man natürlich, da muss man sich einfach einspielen. Ne? Das mag auch nicht jeder, aber wenn man es mal ausprobieren will und dadurch beide Seiten Lust gewinnen haben, warum denn nicht?
Ne? Ist auch übrigens eins der erfolgreicheren Videos. Ideal anal heißt das.
Ja.
läuft sehr gut. Man sieht, das ist ein Thema.
Ne? Ja, genau.
Wo du eben sagtest, Jochen, ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, das ist genau das Gegenteil. Also wenn man sich den Instagram-Kanal anguckt, der zieht da niemanden ins Lächerliche, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, diese Posts, die strotzen vor Selbstironie.
Ja.
Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Also mein Lieblingsbeitrag ist zum Beispiel der, es gibt ja in Asien den Trend zum Analbleaching, dass man also den After sich aufhellen lässt mit irgendwelchen, keine Ahnung, Mitteln. Und da hast du, Oskar, so einen Post gemacht, wo du dann wie so ein Käfer im Garten liegst und den Popo bräunst. Ja. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant. Wie kommst du auf solche Ideen?
Ja, also wenn man sich natürlich mit dem Thema beschäftigt und dann auch so ein bisschen Social Media geht, dann guckt man natürlich auch mal links und rechts oder ist ein bisschen aufmerksamer in den Medien, was es dazu gibt. Und ich hatte vor Jahren mal gesehen, dass es eben dieses Analsonnen so ein Trend geworden ist. Kommt aus Kalifornien. Und ich hatte dann nochmal ein bisschen recherchiert, ich habe dann ein bisschen so ein Augenzwinkern zur Corona-Krise, ob wir uns nicht dadurch unser Immunsystem etwas stärken könnten, weil das heißt es, dass das anale Sonnen das Immunsystem stärkt und uns energetisch auflädt. Das, wie gesagt, da gibt es bei Instagram eine Metaphysical Megan. Die habe ich mir dann nochmal angesehen. Die hat auch so einen Account, da geht es eben um so ein bisschen esoterische Sachen. Und hat mir dann auch, da gibt es so eine richtige Community, die legen sich ganz gerne morgens zwischen 7 und 9 Uhr in die aufgehende Sonne, spreizen, also auf den Rücken, spreizen die Beine und halten so eine Minute ihr Poloch in die Sonne, bräunen das ein bisschen. Das soll einen wacher machen, kreativer, energetisch aufladen und das habe ich dann mal, ich habe mich tatsächlich auch nackt hingelegt und habe meinen Hintern auch mal in die Sonne gehalten. Fand es auch nicht unangenehm, ne? Aber ich meine,
du siehst auch kerngesund aus, muss ich sagen.
Ja, die Nachbarn haben ein bisschen blöd geguckt über dem Zaun, aber.
Es war tatsächlich in der holländischen Feriensiedlung, man musste schon links und rechts gucken, dass gerade keiner den Garten macht, ja.
Sag mal, das sind ja, also. Man kann, und das finde ich bei euch beiden ja so super, man kann ja ernsthafter Art sein, trotzdem die Themen so mitnehmen und so aufarbeiten, dass es informativ und trotzdem unterhaltsam ist und so die Leute dazu gewinnen, sich Thema Früherkennung auseinanderzusetzen, auch zum Proktologen zu gehen, ohne da Bedenken zu haben. Eigentlich, ihr müsstet doch eigentlich zusammen eine Bühnenshow machen oder eine Fernsehsendung oder so. So eine richtige.
Nur wenn du dabei bist und das Bleaching demonstrierst. Ja. Oder das Bräunen.
Aber das ist doch ein totales Fernsehthema. Wann kommt die Fernsehshow?
Dass du einfach eine halbe Stunde auf der Bühne liegst und bräunst. Dann machen wir das.
Nee, es ist tatsächlich, ich bin auch über diese Instagram-Sache tatsächlich von der Produktionssumme schon angesprochen
worden.
ob man nicht, ob man dieses Doktor untenrum-Thema nicht in der Sendung verarbeiten könnte. Ich habe dann auch mal Ja gesagt und auch einen Optionsvertrag unterschrieben. Und im Moment haben wir, also wir haben das auch schon, wir haben Themenbereiche gesprochen und festgezogen. Es kann sein, dass da noch eine Gynäkologin noch dazukommt, dass die dann eben den gynäkologischen Teil noch macht. Also dass man untenrum dann wirklich alles abgedeckt hat, weil Gynäkologe bin ich nun mal nicht. Und das wird jetzt gerade Sendern angeboten, dieses Konzept. Ne? Und
ah, okay. Wir
hoffen, dass sie es annehmen. Ne?
Das wäre wunderbar. Da drückt mir ganz fest in die Daumen.
Ja,
dafür,
danke,
dass
danke. Ja, wäre ganz lustig. Ja.
Ja. Jochen. Du ja. Wolltest noch was fragen.
Ich wollte mal zum Thema Arzt-Patienten-Verhältnis, weil ich hatte, der Chris hat mir das gesagt, als ich ihn gefragt habe, wie schaffst du es, dass die Leute offen zu dir werden und dass du einfühlsam bist. Wie machst du das denn eigentlich in deinem Bereich?
Ja.
Also du musst sie ja auch ein bisschen locker machen. Sie sollen.
Ja.
Wie gehst du damit um? So Erstkontakt, sage ich mal.
Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema und es ist genau wie du sagst, es kommen sehr viele, die gerade den Erstkontakt haben in der Praxis, wo ich arbeite, bin ich angestellt und kriege dann oft auch so die Erstpatienten, ne, die dann das erste Mal mit Problemen im Analbereich zum Arzt gehen und die sind wirklich, auch wie du es eben gesagt hast, ne, das ist nochmal eine größere Überwindung als zum Urologen zu gehen, die sind nervös und sowohl Männer als auch Frauen, ne, und die haben Angst und ich bin dann, also ich vermittle den Leuten schon so und so mache ich das eigentlich schon immer mein Berufsleben lang, dass also ich bin nicht so ein Arzt, der nur in Fachwörtern redet. Das heißt, ich kann die Leute schon auch sehr gut nachvollziehen, was sie für Sorgen haben. Und ich vermittle das den Leuten auch und stelle ganz normale Fragen und sage ihnen auch, dass es völlig normal ist, ja, und dass es überhaupt nichts Schlimmes ist. Ne? Dann fängt man macht sich dann ja praktisch so ein bisschen warm. Man macht ja erst so eine Anamnese, die Befragung der Patienten. Dann frage ich über das Stuhlverhalten und wenn sie dann so ein bisschen nervös irgendwie gucken, dann sage ich, es ist völlig normal, ist kein Problem. Ne? Also dann sage ich, ich mache am in dem Fall ja in der Praxis am Tag nichts anderes, als mich über den Stuhlgang der Leute, über Schmerzen am After zu unterhalten. Und das glaube ich, kann ich den Leuten irgendwie vermitteln, dass das für mich wirklich überhaupt nicht peinlich ist. Und es gehen viele tatsächlich raus, das sagen die Sprechstundenhilfen dann oft so, Mensch, Oskar, denn die gehen oft bei dir raus und die bedanken sich fast sogar, dass sie zu dir hinkommen durften. So, ich glaube, es liegt gar nicht mal daran, dass ich jetzt vielleicht so nett bin, aber es ist einfach, die sind danach total erleichtert, dass sie das hinter sich gebracht haben, dass noch jemand nett zu ihnen war, dass man sie verstanden hat und dass man ihnen natürlich dann noch medizinisch geholfen hat, ihnen erklärt hat, was haben sie denn da? Und es ist meistens auch tatsächlich nicht so schlimm, weil alle diese proktologischen Themen, Hämorrhoiden, Schleimhauteinrisse, Perianalvenenthrombose, viele, viele Sachen von denen sind nicht dramatisch und kann man leicht therapieren. Man muss sie nur eben irgendwie mal therapieren.
Kann ich von urologischer Seite genau bestätigen. Also die größte Hürde ist eigentlich, in die Praxis reinzugehen. Ne? Wenn man dann mal diesen Schritt gemacht hat und dann trifft man auf einen einigermaßen netten Arzt, dann ist meistens schon so, dass das alles schon ganz viel an Schärfe verliert, was da zu besprechen ist. Ne? Und dann ist die Hemmschwelle auch niedriger.
Da kann ich nur einen Satz zu sagen, nämlich das ist der Mentor, der mich auch im Krankenhaus zu der Proktologie gebracht hat, der hat das mal den netten Satz gesagt, ein Proktologe ist wie ein Zahnarzt, wenn man einmal einen guten gefunden hat, wechselt man den nicht mehr.
Ja, tatsächlich ist es ja auch wirklich eine vertrauensvolle, man ist dem ja wirklich, also ich erzähl mal, wie mein erster Kontakt war, ja. Ich bin da also hingegangen, er hat geklingelt.
Sonnenbrand,
nein, also in diesem Zimmer und dann, wo man sich dann untenrum freimacht, dann habt ihr denn immer noch diesen Stuhl, wo man sich geradeaus rauf, also der hatte so ein Eisengestänge, da musste man sich vorne mit beiden Händen festhalten und dann wird das nach vorne gekippt. Ist jetzt schon lange her, ist das mittlerweile immer noch so? Oder ist das ein bisschen... Das fand ich schon so ein bisschen Roboter, das war ein bisschen unangenehm.
Bauchlage oder wie?
Was? Ja. Wir fragen uns gerade, ja, in Bauchlage. Ja, also, nee, ist heutzutage anders, würde ich sagen. Es ist
okay.
So ein gynäkologischer Stuhl.
Ah, also, siehste. Ich habe die
Erfahrung. Sagen wir mal, ich kenne das vom Gynäkologen oder von der
Gynäkologin. Okay. Das heißt, man sieht, man ist Auge und Auge mit dem.
Also, ja, man wird nach hinten gekippt, also man liegt
okay. Auf dem Rücken,
nach hinten gekippt,
das schon. Die Beine nach oben, man liegt auf dem Rücken wie ein Käfer. Ich habe die andere Position noch kennengelernt und das fand ich ziemlich, Ja, komisch, weil dann kamen natürlich auch noch Schwestern rein. Da kannst du aber noch eine Unterschrift. Ja. Und dann liegt man da auf dem Ding und denkt so, ja, super.
Ja, das ist nachvollziehbar. Also da muss man auch tatsächlich auch in der Praxis irgendwie gucken, dass man da auch von dem Aspekt her angenehme Räumlichkeiten schafft, dass da nicht andauernd ein Durchgangsverkehr ist, wenn man da mit dem nackten Hintern.
Ja, ich muss den weg. Und man hat da so ein Gefühl, ich fand den jetzt so. Nee, aber ist ein anderes Thema. Ein wichtiges Thema ist doch wahrscheinlich dann auch bei dir, ähnlich wie in der Urologie, die Vorsorge, oder? Das heißt, wenn du mehr Leute siehst, hast du auch mehr Chancen, Leben zu retten. Würdest du das auch so sagen?
Ja, also wenn man das natürlich immer nur schambehaftet betrachtet und dann nicht zum Arzt geht, dann wächst dann nachher was da nicht hingehört. Es gibt ja auch Analkarzinome. Mhm. Ne? Es gibt auch, was in dieser Praxis, wo ich zum Beispiel arbeite, werden auch eben Darmspiegelungen durchgeführt, was ja auch ganz wichtig ist, weil das geht so ein bisschen dann da über. Bei meinem Instagram-Account, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Leute es auch interessanter finden, wenn man mal sein Essen fotografiert. Da lacht man ja immer so ein bisschen drüber. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich das mache, kriege ich dafür relativ viele Likes. Ich mache dann, also spreche dann meistens über gesundes Essen, was auch im Endeffekt ballaststoffreich und im weitesten Sinne nicht abführenden Charakter, aber einfach einen guten, fluffigen Stuhlgang macht. Und da kommt man automatisch zu, dass man mit den Leuten dann auch ihre Essverhalten bespricht und was man essen sollte, damit man eben keinen harten Stuhlgang hat, damit man nicht presst, und dann kommt man, also das geht dann auch, sag mal, diese Darmspiegelung, das geht mit diesem Enddarmproblematik, das geht vieles ineinander über, und das hat alles eben auch mit dem, ist ein Lifestyle-Charakter.
Und der Darm, man sagt ja auch, der Darm ist auch bestimmt für den ganzen Körper da, der man sieht den zwar nicht, aber der ist unglaublich wichtig für die ganze, für den ganzen Körper. Mir hat mal jemand so ein Knäckebrot-Rezept gegeben, da waren Sonnenblumen, waren da drin, Sesam, ganz viele Körner. Ja. Und ich muss sagen, ich komme damit sehr gut zurecht.
Siehst du?
Nein, ja. Aber ich merke so tatsächlich, dass das, ich sag mal, dass das gut tut, wenn man ab und zu dieses, ne? Also du hast jetzt einen Post gerade abgesetzt, hier mit Bananen und Müsli und so. Und wenn ich mir vorstelle, dass die gleichen Inhalte so als Knäckebrot ist, hat das wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt.
Ja. Ja, mir hat auch ein Follower direkt geschrieben, das hätte im Prinzip aus denselben Inhaltsstoffen auch, würde er sich immer ein Brot backen. Ne? Und ich esse das tatsächlich jeden Morgen. Da ist eine ganz wichtige Komponente, auf die will ich noch vielleicht eingehen. Das sind die sogenannten Flohsamenschalen. Das sind indische Flohsamenschalen. Das sind also nur die Schalen von Samen. Das sind so beige, kleinste, das sieht auch fast ein bisschen aus wie Flöhe oder sowas. Und deshalb, ja gut, deshalb heißen die wahrscheinlich so. Und die quellen sehr gut auf im Darm, also dann wird der Stuhlgang so ein bisschen breiter, dann werden Dehnungsrezeptoren aktiviert und dann geht der Stuhlgang auch seinen Weg. Ne? Und das ist, also die sind ein ganz wichtiger Bestandteil von einer gesunden Ernährung, weil wir viel zu ballaststoffarm essen, und das ist ja genau das, was du beschreibst mit deinem Knäckebrot. Du nimmst Ballaststoffe zu dir und du bist viel zufriedener mit deinem Stuhlgang. Und genauso, ja, und das machen aber tatsächlich die Leute viel zu wenig. Die Leute ernähren sich falsch.
Komm, dann hau mal so einen Frühstückstipp raus. Was soll ich morgens essen, damit es meinem Darm gut geht?
Ja, also ich mache es tatsächlich immer so. Ich mache Vollkorn, Haferflocken, mache ich 4-5 Löffel rein, dann 2 Esslöffel Flohsamenschalen drüber, mache dann noch Leinsamen und Sonnenblumenkerne, durchmische das und kipp da einfach nur, ich habe da früher mal mit Magerquark und diesem Skyr und sowas gearbeitet, aber das habe ich eigentlich, das ist dann schon recht viel, und dann habe ich einfach mal, bin ich darüber übergegangen, einfach nur das nur mit Wasser zu machen, das ist dann sogar vegan, also da bin ich jetzt gar nicht mal so hinterher, aber das quält dann auch tatsächlich, während dessen schneide ich mir eine Banane, einen Apfel und eine Orange, und das quillt dann, also vermischt sich gut mit dem Wasser. Ich kippe das dann da drüber und mache mit dem Mixer, mix mir das einmal durch, und dann hat man eine wirklich angenehme Pampe, die man sich mit einem Kaffee oder mit einem Tee gut reinziehen kann. Und man merkt es tatsächlich am Stuhlgang, der funktioniert wunderbar am Tag, der ist wunderbar reguliert. Also diese Flohsamenschalen, die machen jetzt auch keinen Durchfall oder sowas, die machen genau das Zwischending zwischen zu hart und zu weich. Die machen einen angenehm fluffigen Stuhlgang.
Wie lange braucht man, um das zu merken? Also wie lange, wann... So ein also wann sehe ich den Erfolg?
Halbe Stunde später. Ja,
schon, ne? Also im Verlauf des Tages, es ist natürlich auch so die Sache, wenn man das nur einmal isst und dann drei Tage nicht, dann ist es wieder anders. Aber wenn man es zum Beispiel jeden Tag zu sich nimmt, dann ist das über Tag.
Okay, das heißt, du würdest sagen, jeden Tag das machen oder jeden zweiten oder jeden Tag?
Ich mache es jeden Tag, weil es sind Ballaststoffe, die sind nicht schädlich für uns und die sind gut, ne?
Was ist denn richtig scheiße für den Darm? Richtig schlecht.
Fastfood, Fleisch, zu viel Fleisch. Ich bin auch kein Vegetarier, aber ich mache es mittlerweile auch so, auch ne, zum Tierwohl, muss man sagen. Mhm. Also so zum Beispiel in Mensen oder sowas esse ich kein Fleisch, weil das ist schlecht verarbeitetes Fleisch. Da sind viele Antibiotika drin und sowas. Also zu viel fleischlastig, wie wir nach wie vor essen. Man sieht ja schon immer, wenn man in irgendeine Kantine geht, wenn es Currywurst, Pommes gibt, die wird genommen. Und das ist dann doppelt schlecht. Also ich esse das auch gerne und ich esse das auch schon mal. Ne? Und das ist ja nicht verboten, aber man sollte eigentlich, glaube ich, nicht viel häufiger als zweimal die Woche Fleisch essen. Ist nicht notwendig. Und also das ist nicht gut. Und ja, und eben Fastfood, muss ich leider sagen. Ne? Und das ist natürlich aber auch eine Einstellung. Ne? Man kann das oft auch den Patienten sagen. Und ich sehe vielen an, die sagen ja und nicken dann nur. Aber da weiß ich, die werden das nicht durchführen.
Okay, aber jetzt reden wir aber auch schon von jeden Tag Fastfood oder jeden zweiten Tag ein Steak oder so. Ne? Also oder? Also übermäßig.
Absolut, das ist überhaupt, also ne, da bin ich auch, ich bin da überhaupt kein also Pedant, dass ich sage, sie dürfen jetzt oder ihr dürft kein Fleisch mehr essen, kein Fastfood. Das überhaupt nicht. Ne? Ich bin auch ein normaler Mensch. Ne? Ich trinke mir auch mal gerne ein und gehe dann abends noch am Rückweg bei McDonald's vorbei und ziehe mir einen Cheeseburger rein. Ne? Also das ist so, ne? Und das schmeckt auch. Und das darf man auch machen. Nur viele Leute, es ist tatsächlich in Deutschland so, dass sie genau das andere in ihren Alltag immer nur Fastfood essen und vielleicht ab und zu mal was Gesundes. Und es sollte eben genau andersrum sein.
Jochen, du merkst, da tun sich für uns für die Pinkelpause ganz neue Themenfelder auf in der Proktologie. Also ich glaube, da haben wir jetzt ein Fass aufgemacht.
Ja. Das ist auch ein schönes Fass, muss man sagen.
Auch ein schönes Fass. Müssen wir außer Pinkelpause noch die Pause macht.
Mich würde noch interessieren, kurz bevor wir hier zum Ende kommen müssen, wo geht denn die Reise bei Insta hin? Wo geht die Reise grundsätzlich für dich hin? Wenn du jetzt schon sagst, du bist im Gespräch mit Produktionsfirmen, das Fernsehen interessiert sich, du bist auf Social Media aktiv und so. Ist das so ein Wunsch, wo du sagst, okay, das kann ich mir vorstellen, so der untenrum Influencer Nummer 1 zu werden? Also der ja. Untenrum, hintenrum, weil untenrum
gibt es ja schon. Outfluencer. Ja, Outfluencer. Flatulenzer.
Flatulenzer ist super.
Ja, also warum nicht? Ich mache das jetzt seit ziemlich genau einem Jahr. Ich meine, es ist nur überschaubar. Ich habe jetzt irgendwie gut 600 Follower. Es wächst aber weiterhin und es sagen mir aber auch tatsächlich viele, gerade Frauen, die schreiben mir dann auch so extra noch und sagen mir dann so, Oskar, ich würde gern, total gern deine Posts liken, weil ich auch gut finde. Ich traue mich aber nicht so sehr, weil das sind halt so solche Themen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich merke auch manchmal, dass wenn ich über was so Fieses was schreibe, dann habe ich auch manchmal so zwei, drei, die sich entfollowen, weil die das dann vielleicht zu fies finden. Aber das ist mir dann auch egal. Ne? Also mir geht es ja auch wirklich um diese Aufklärung. Also ich kann mir das insgesamt vorstellen. Ihr hattet ja auch mal vor ein paar Sendungen hier den Volker Wittkamp. Ja, mit dem habe ich lustigerweise, das ist Zufall, mit dem auch mal zusammengearbeitet ein halbes Jahr in der Urologie. Und der macht das, der ist ja ganz umtriebig und ich bin da lange nicht so umtriebig, aber ich kann mir das schon auch ein bisschen vorstellen. Ja, der macht ja bei TikTok dann, das ist natürlich ein neues Feld, das ist für sehr junge Leute, ist die Frage, die haben natürlich so viele proktologische Probleme, haben die einfach noch nicht. Mhm. Ne? Mit dem Analverkehr, hatte ich ja eben gesagt, ist in dem Alter schon auch mittlerweile ein Thema. Könnte man, also da kann man sicherlich was machen. Und was mir jetzt viel gesagt worden ist, und da ist fast heute hier dieser Podcast auch mal so ein Dosenöffner für mich, da gibt es ja dieses, das Clubhouse. Ne? Das ist jetzt im Moment in aller Munde. Und das ist ja im Endeffekt so ein Live-Podcast mit Leuten, die dann Fragen stellen können. Das kann ich mir schon vorstellen. Also man darf sich jetzt, glaube ich, nicht verzetteln. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht TikTok und das machen. Da habe ich auch keine Zeit zu neben dem beruflichen und dem familiären, aber so dieses Clubhouse kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, ist auch negativ, finde ich, dass man da unbedingt ein iPhone haben muss. Man muss sein
Das ändert sich wahrscheinlich irgendwann. Aber der ganz große Hype ist ja schon so ein bisschen abgeebbt da. Ne? Also, ich bin da auch schon nicht mehr, weil es mich genervt hat. Aber mal gucken, wohin die Reise geht. Ja. Es gibt es noch, aber ja.
Müssen wir sehen.
Ja, genau. Aber ich glaube, das Thema ist super. Das Thema ist super und das gut aufzubereiten. Ich glaube, interessiert total viele Leute.
Ja, ich hoffe.
Und beruflich, wo geht die Reise hin? Oder hast du Pläne oder lässt es so auf dich zukommen?
Ich lasse es tatsächlich mehr auf mich zukommen. Es kann sein, dass ich, wenn ich jetzt den Facharzt für Chirurgie und dann diesen Proktologen, das ist eine Zusatzweiterbildung, die kommt dann direkt hinterher. Das heißt, das wird so bis Herbst beides durch sein, denke ich. Danach kann es auch durchaus sein, dass ich ab Oktober auch nochmal urologisch arbeite.
Yes.
So, weil ich das auch nicht ganz verlassen will. Aber ich habe jetzt keinen absoluten Plan A, wo es dann ganz genau hingehen wird.
Nee. Also ich kann mir schon wirklich vorstellen, eines Tages so eine Bühnenshow mit Proktologe und Urologe Seite an Seite.
Also hast du was?
Vorne, hinten, alles wird bedient.
Ja. Gut. Ich bleib mal lieber vorne und Oskar, dir danken wir auf jeden Fall für diese sehr inspirierenden Besuch, wünschen dir alles Gute fürs Private, Berufliche, für insbesondere die Fernsehproduktion, das wäre super, wenn das klappt.
Ja,
würde ich dir echt die Daumen drücken und bestimmt kommst du mal wieder hierher als Gast, wenn wir unsere proktologische Palette verbreitern.
Ja, komme ich gerne wieder.
Tschüss Oskar, alles Gute. Danke.
Danke.
Tschüss. Richtigen Knopf finden.
Das war der falsche.
Pass auf, nein,
ich bin Urologe. Was denkst du
da? Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.